Sportverband, der sich kürzlich über mangelnde Unterstützung beklagte. In einer an Anbiederung kaum zu überbietenden Presseerklärung weist die Beklagte, die Stadt, den Vorwurf zurück und zu Recht, wie man sieht. Stolz wird darauf verwiesen, dass Freiburg eine millionenteure Landesgartenschau veranstaltet hat, um den touristischen Wert der Heimat und damit die Gewinne der Hoteliers zu steigern. Im Übrigen sei gerade für 2 Millionen das Verkehrsamt als, Zitat, Visitenkarte der Stadt, Zitat Ende, modernisiert worden. Und so weiter und so fort. Das Kongresszentrum darf natürlich auch nicht fehlen. Amtlicherseits wird mit hohlem Stolz festgestellt, dass man der angeblich notleidenden Gastronomie und Hotellerie mit horrenden Summen unter die Arme greift. Kein Wort aber von irgendeiner Leistung, die die betroffenen Unternehmungen vielleicht einmal im Gegenzug erbringen könnten. Aber das ist ja auch nicht die Absicht der Wirtschaftsförderung, wie sich das nennt. Es geht vielmehr um die dienstbare Unterstützung derjenigen Kräfte, von denen man sich die Verwirklichung einer kreuzsoliden Zukunft erwartet, unter Inkaufnahme einiger Unpässlichkeiten für die Bevölkerung. Zweites Beispiel. Grund und Boden in Besitz der Stadt. Nicht minder stolz verkündet das Liegenschaftsamt, dass es in den vergangenen 6 Jahren insgesamt 225 Baugrundstücke für Wohnzwecke zur Verfügung stellte, wie das genannt wird. 184 davon aber wurden mit Einfamilienhäusern bebaut. Nur 41 dienten der Vermehrung von Wohnraum für weniger betuchte Menschen. Angesichts der Wohnungsnot ist diese Verschleuderung von Gemeineigentum, was öffentliches Eigentum an sich sein sollte, perfid. Aber, heißt es, immerhin 80% der Wohnungen seien mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. Was das bedeutet, zeigt ein drittes, aktuelles Beispiel. Der Abriss der sogenannten Fauler Arbeiterhäuser im Sanierungsgebiet Grün ist nämlich auch von öffentlichen Geldern gefördert. Die Investoren Koch und Adrian, die dort an die Stelle von billigen Wohnungen ein Altenwohnheim bauen wollen, erhalten knapp 3 Millionen Mark Fördergelder. Da sich nun aber vor Gericht anlässlich des Räumungsprozesse gegen die Mieter herausstellt, so langsam herausstellt, dass die Rechnung nicht ganz so einfach aufgeht, wie sich die Eigner und die Stadt das vorstellen, wird die öffentliche Hand erneut tätig, dienstbar im Interesse der Eigentümer. Zuerst bemüht sich das Wohnungsamt darum, den Schwarzen Peter für den Verbleib der Mieter der Greta Baukooperative zuzuspielen, indem sie für eine dort entstehende 5-Zimmer-Wohnung insgesamt 16 Bewohner der Arbeiterhäuser vorschlägt. Wir haben darüber am vergangenen Freitag und am Montag berichtet. Jetzt kommt scheinbar noch eine neue Qualität hinzu. Die Bewohner des Geländes sind sich sicher, dass im Verlauf der nächsten Tage eine Polizeirazzia zu erwarten ist, die dem Zweck dienen soll, einige Mieter, die mittlerweile rechtskräftig gekündigt sind, hinauszuschmeißen und die restlichen Mieter als quasi Hausbesetzer zu kriminalisieren. Dienstbare Geister, eine Stadt in Aktion. Zweite Kurznachricht. Entsorgungspark Hochrhein, neue Probebohrung droht. Nach wie vor sucht die schweizerische Atommafia eine geeignete Örtlichkeit für die Deponierung ihrer strahlenden Abfälle. Geeignet, das heißt vor allem politisch durchsetzbar, denn die geologischen Verhältnisse im anvisierten Gebiet, das ist die Nordschweiz, sind ohnehin völlig ungeeignet. Verantwortlich für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Endlagerstätte für hochradioaktiven Müll aus der Schweiz ist die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA. Dieses seit 1972 bestehende Institut dient insbesondere auch der psychologischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung, im Fachjargon Akzeptanzforschung genannt. Millionen Franken fließen jährlich in diese Form der Öffentlichkeitsarbeit. Ab September nun beginnt die 8. Probebohrung der NAGRA in Sieblingen. Die vorangegangenen 7 Bohrlöcher mussten allesamt wieder zugeschüttet werden, weil sich beim schlechtesten Willen nicht behaupten ließ, die Ergebnisse der geologischen Sondierung seien zufriedenstellend. Auftakt der Probebohrung wird eine als Pressekonferenz getarnte Feierstunde sein, zu der die interessierte Journalie eingeladen ist, um in den Dienst der NAGRA-typischen Öffentlichkeitsarbeit gestellt zu werden. Mit Ergebnissen der Probebohrung, die sich noch einige Zeit hinziehen wird, ist nicht vor nächsten Frühjahr zu rechnen. Damit die NAGRA ihr Geschäft nicht ganz unbehelligt durchführen kann, formiert sich der Widerstand, der die Bohrung bis heute immerhin 8 Jahre verhindern konnte, auch für diesen Herbst. Gestern bereits trafen sich Gruppen und Leute aus Bern, der Innerschweiz, Zürich, Basel und Schaffhausen. Und auch von diesseits der Grenze, um Protestaktionen für den Oktober vorzubereiten. Ganz klar ist noch nicht, was laufen soll, doch ist ein Aktionstag in Schaffhausen und Sieblingen im Gespräch. Zugleich möchten die versammelten Gruppen ihre Arbeit mehr als bisher ausdehnen auf die Probleme des Atommülltransports und des Uranabbaus, nicht zuletzt in Menzenschwand. Die Kontaktadresse für Personen, die sich noch einschalten wollen, an der Vorbereitung teilnehmen oder einfach mehr erfahren wollen, lautet: AKW Gegner, Postfach 8201, Schaffhausen, Schweiz. AKW Gegner, Postfach 8201, Schaffhausen, Schweiz.
Türkei, ein Land, in dem formal keine Folter existiert. Doch das Gegenteil ist die Realität. Seit fast 6 Jahren findet in der Türkei ein Mammutprozess gegen 723 Angeklagte, die der Organisation DEFYOL, das heißt Revolutionärer Weg, angehören sollen, statt. Das Zentralkomitee wurde aufgerollt und die Verräter werden die Strafe erhalten, hatte damals der Kriegsrechtskommandant von Ankara erzählt. Fast 6 Jahre funktionierte dieses auch. Die Anklage wurde verlesen, Zeugen oder Zeuginnen wurden vernommen, keine Widersprüche, bis die Gefangenen selbst zu Wort kommen sollten. Für die Militärjustiz war die Sache klar. Die Beweisführung war so lückenhaft, das heißt, die Militärführung war sich ihrer Sache so sicher, dass sie nicht einmal mehr auf Details geachtet hat. Es gibt zum Beispiel für mindestens 103 der in der Anklageschrift aufgeführten 400 Tatbestände völlig widersprechende Versionen. Die Gefangenen selbst geben an, sie seien während ihrer Untersuchungshaft und auch im Prozess bzw. im Knast gefoltert worden. Sie seien völlig von der Außenwelt abgeschnitten. 7 der Gefangenengenossen sind auch in dieser Untersuchungshaft gestorben. Am Telefon haben wir jetzt eine Person, die im März dieses Jahres als Angehörige einer offiziellen Delegation in der Türkei einen dieser Prozesse, dieser Mammutprozesse besucht haben. Kannst du vielleicht etwas genauer dazu erzählen, wie das für dich gewesen ist oder was das auch für ein Prozess war und mit welcher Delegation du in der Türkei gewesen bist?
Die Delegation kam aus Hamburg und sie bestand aus einer Rechtsanwältin, einer Journalistin, einem Studenten, einer Studentin und einer Frau, die aus frauengelegten Kreisen kam. Sämtliche in der Delegation gehörten also oder kooperieren mit Organisationen, die man links nennen kann. Und wir waren dort im DEFYOL-Prozess in Istanbul. In diesem Prozess sind 1500 Angeklagte auf der Anklagebank seit 1980 allein in Istanbul, davon gegen 280 die Todesstrafe verlangt. Wir haben in Metris, das ist so ein großes Militärgelände, wo auch der Knast ist selber, haben wir an diesem Prozess teilgenommen als Beobachter, sind reingekommen, hatten Gelegenheit, das zu sehen, wie das inszeniert wird und hatten auch Gelegenheit, mit den Gefangenen zu sprechen.
Aber ihr seid in die Türkei gefahren, weil hier klar ist, hier in der BRD, zumindest in linken Kreisen klar ist, die Prozesse, die dort ablaufen, vor den Militärgerichten, laufen nicht einmal nach den Kriterien ab, die hier in der BRD angenommen werden.
Ja, hier in der, also in den Kreisen, aus denen wir kamen, war klar, weil wir mit politischen Flüchtlingen zu tun haben, zum einen und zum anderen Teile der Delegation auch nicht das erste Mal in der Türkei waren, sondern schon vorher da waren und sich vor Ort das angucken konnten. Was eben klar war, dass dieses Gerede von der Demokratie und von der Demokratisierung in der Türkei nicht stimmen kann und nicht stimmt, dass das, was hier an Bild rüberkommt aus der Türkei, völlig falsch ist.
weiter erzählst, kannst du vielleicht kurz erzählen, wie ist das für euch gewesen, als ihr in den Prozess reingekommen seid? Seid ihr durchsucht worden oder seid ihr offiziell empfangen worden oder wie lief das ab?
Nee, offiziell empfangen worden sind wir natürlich nicht. Wir sind dort hingefahren mit Angehörigen auch zusammen und sind dort natürlich durchsucht worden, sind als Journalisten reingekommen auch. Und haben Dolmetscher gehabt und es war ganz offensichtlich, dass der Richter dort in diesem Prozess, kann ich vielleicht gleich noch ein paar Takte dazu sagen, wie das also konkret aussieht, weil es ist also für uns unvorstellbar, wie dort die Prozesse ablaufen, der Richter dort sitzt, um einen Schauprozess zu machen. Und das Ganze ist auch so angelegt, dass es ein Schauprozess sein soll.
Ja, ja.
Also das Ganze fand in der Turnhalle statt, also quasi in einem überdachten Stadion.
Aber ist nach außen hin völlig abgesichert?
Nach außen hin völlig abgesichert, auf dem Militärgelände selber,
so auch
im Knast ist, also die Gefangenen werden dann immer nur zu Prozesszwecken dorthin gefahren und wieder zurückgebracht. Und da passen ungefähr gut 2000 Zuschauer rein und an die 400 Gefangene.
Ja. Ne?
Das ist also alles angelegt auf Schauprozess von irgendwelchen wirklichen Prozessabläufen, also jetzt Anklage und die Rechtsanwälte können dann was dagegen sagen und die Angeklagten selber können Stellung nehmen und so weiter. Kann überhaupt nicht die Rede sein. Es werden ziemlich wild den Prozessen Leute zu und weggeordnet und so weiter, weißt du, und dann werden sie aufgerufen ans Mikrofon und können irgendwas sagen. Dann steht ein Rechtsanwalt auf und sagt, ich habe hier Zeugen dafür, dass der dann und dann gar nicht das und das gemacht haben.
Sind das Anwälte, die von den Gefangenen beauftragt worden sind oder von der Militärjustiz?
Nee, von den Gefangenen, aber kriegen keinen Pfennig Geld dafür. werden eben vor allen Dingen nicht ernst genommen, also unsere Rechtsanwälte lieber einsetzt, als sie sagen, hier bei uns ist es ja auch so, dass die Rechtsanwälte teilweise gerade bei politischen Prozessen nicht besonders ernst genommen werden, aber dort ist es eben noch ein Stück weit schlimmer.
Was erzählen Sie sonst noch über die Haftbedingungen, die Gefangenen? Also außer der Tatsache, dass sie gefoltert worden sind, dass sie seit 8 Jahren in Untersuchungshaft sind, welche Bedingungen haben sie im Knast? Also es war ja hier in der BRD immer auch der Hinweis gegeben worden, die Knastzustände in der Türkei sind absolut unterhalb des Durchschnittes, also extrem schlecht. Haben Sie darüber etwas erzählt?
Ja, die Gefangenen sagen, dass nach wie vor die Bedingungen schlecht sind in den Knästen, wobei gesagt werden muss, also ein Teil der Gefangenen sich Verbesserungen erkämpft hat durch die Jahre, was auch Tote gekostet hat.
Ja, so über Hungerstreiks,
mit Todesfasten haben sie Zugeständnisse erreichen können mit Aktionen, die die Angehörigen außerhalb der Knäste gemacht haben, wo sie also selber dann auch für eingefahren sind, haben sie Zugeständnisse erreicht. Und eines der wichtigsten Dinge, aber also wichtiger fast noch als jetzt die Geschichte, dass sie gefoltert werden und dass also das Essen schlecht ist und der Gesundheitszustand der meisten Gefangenen ist eben sehr gerade, weil da keine Krankenversorgung stattfindet. Noch wichtiger ist, dass dieses gesamte Einbuchtungsprogramm, also müssen wir vorstellen, 1980 nach dem Putsch sind ungefähr 200.000 vorübergehend oder auch eben längerfristig festgenommen worden.
Wobei das eine offizielle Zahl ist, ne?
Ja, das ist eine offizielle Zahl und die sind zum großen Teil eben gefoltert und sonst die unter Druck gesetzt worden.
Ich möchte jetzt nochmal kurz auf den Prozess zurückkommen, den ihr besucht habt. Da gab es ja auch Auseinandersetzungen innerhalb dieses Gerichtsverfahrens zwischen den Gefangenen und dem Richter.
Ja, das war eine ganz interessante Sache, als der Dossenkarte die Erklärung vorlas zum 12. September und also verlangte, dass die echten Schuldigen am 12. September verurteilt werden und vor Gericht gestellt werden. Da unterbrach ihn dann der Richter und sagte also, was hier, hör mal auf, ne, willst du uns etwas schlecht machen vor der ausländischen Öffentlichkeit und so weiter. Ne? Und dann sagte der Dossen Karatasch eben sinngemäß, wir wollen nicht in die EG, na, ihr wollt in die EG und deshalb müsst ihr jetzt hier einen auf freundlich machen, aber wir können nach wie vor sagen, was wir denken und wir denken eben, dass sich in Wirklichkeit nichts geändert hat.
Ja.
Weder an den Prozessen, an den Militärprozessen, noch an der Wirklichkeit insgesamt.
Eine weitere Sendung zum gleichen Thema mit noch mehr Ausschnitten aus dem Telefonat für dessen schlechte Qualität ich mich nur entschuldigen kann. Aber so sind die technischen Voraussetzungen manchmal. Eine weitere Sendung zum gleichen Thema könnt ihr gleich um 9 Uhr hören von der Internationalismus-Redaktion. Kommerz pfeift aus dem letzten Loch. Baden-württembergische Medienpolitik in Freiburg vorläufig gescheitert. Hinter dem Stichwort Neuordnung der Medienlandschaft verbirgt sich, bundesweit, aber Baden-Württemberg mal wieder voran, die Abschaffung des öffentlichen Rundfunk- und Fernsehmonopols zugunsten privatwirtschaftlich organisierter Kommerzsender. Waren anfänglich vor allem Medienkonzerne und örtliche Verleger an solcher Neuordnung interessiert, merkte die Landesregierung in Stuttgart beim Vollzug dieses Interesses, dass die Kommerzialisierung des Äthers und des Kabels sich vorzüglich mit ihren eigenen Absichten deckt. Privatkapitalistisch geführte Medien, das sind nämlich nicht nur neue, bisher ungenutzte Werbeträger, die hohe Extraprofite zu versprechen scheinen, sondern auch, zugleich sind es die letzte zu erobernde Bastion, die die Bewusstseinsindustrie in die volle und unmittelbare Verfügungsgewalt der Konzerne stellt. Zeitungen, Wochenblätter, Radio und Fernsehen dienen dann der allumfassenden, koordinierten Desinformation und Propaganda. Am allereinfachsten mit dem Instrument der vollständigen Verkleisterung der Gehirne, mittels nicht enden wollenden Bla-Bla-Blas. Diese Politik der Landesregierung ist in Freiburg zumindest, was das Radio angeht, vorerst gescheitert. Denn als einziges sogenanntes Privatradio tönt seit fast 4 Wochen nicht etwa der Badische Verlag, der sich für die Landesregierung dadurch qualifiziert, dass er ohnehin schon Pressemonopolist ist, auch nicht Holzbrink, einer der südwestdeutschen Mediengiganten, bearbeitet die Hörerschaft, sondern allein das unerwünschte, aber notgedrungen geduldete Radio Dreieckland hat den Sendebetrieb in Freiburg aufgenommen. Es sei betont, auch dieser Sender ist verbesserungsbedürftig, auch Radio Dreieckland strotzt gelegentlich von Unfähigkeit und faulen Kompromissen, aber einst ist dieser Sender gewiss nicht. Ein vom Profitgedanken diktierter Erfüllungsgehilfe der reaktionären Regierungspolitik. Radio Dreieckland ist oft borniert, doch liegt es an den aktiven Hörern und Hörerinnen, diesen Zustand abzuhelfen. Das Zugriffsrecht auf die Inhalte ist nämlich nicht einigen wenigen vorbehalten, sondern jedem und jeder Aktiven übereignet. Dies nur nebenbei, denn unabhängig von der Qualität des Programms passt es den Vertretern der offiziellen Medienpolitik nicht, dass RDL sendet. Genauer, es droht der Sendestopp noch in der kommenden Woche. Um die Bedeutung dieses neuesten Affronts zu verdeutlichen, muss ich leider ein wenig in die Vergangenheit gehen, aber keine Angst, es wird nicht allzu viel. Eine erste Lizenzierungsbemühung startete Radio Dreieckland noch vor der Existenz eines dafür zuständigen Landesmediengesetzes. Als eine mögliche Artikulationsform der Bedürfnisse und Interessen der Menschen hier braucht ein freies Radio die Sendeerlaubnis, so die Argumente damals, nicht aber braucht es der Kommerzfunk. Der Antrag wurde natürlich abgelehnt und bald darauf legte die Landesregierung ein Mediengesetz vor, das deutlich dem Zweck diente und dient, Medienkonzernen, örtlichen Verlegern und anderen Unternehmern den Zugriff auf den Äther zu verstatten. In Freiburg nun bewarben sich für die beiden zu verteilenden Frequenzen 3 Hauptbewerber, die alle, eben auch Radio Dreieckland, zugelassen werden mussten. Die Verteilung aber zeigt, wen die Landesregierung bevorzugt. Der Badische Verlag, sprich Badische Zeitung, bekam knapp 50% der Sendezeit, die damals noch gar nicht wirklich existierende Gesellschaft Radio Freiburg 1 erhielt rund 35% und Radio Dreieckland die restlichen 15%. Lizenziert wurde also, um es klar zu sagen, einmal der größte Zeitungsverleger der Region, Freiburgs und der Region, und auf der anderen Seite der nach Burda zweitgrößte Medienkonzern Baden-Württembergs, nämlich Holzbrink. Was sich erst nach einiger Zeit herausstellte, als das sogenannte Redakteursradio Freiburg 1 freimütig bekannte, den überwiegenden Teil des eigenen Programms gar nicht selbst herzustellen, sondern bei Holzbrink einzukaufen. Das war im Januar dieses Jahres. Seither ist der juristische Dschungel immer undurchdringlicher geworden, weil alle 3 Lizenziaten gegen diesen Entscheid vorgingen. Die BZ legt Widerspruch ein, um zu verzögern, denn sie ist sich noch gar nicht sicher, ob sich das Rundfunkgeschäft für sie überhaupt lohnt. Freiburg 1 widerspricht, ebenfalls um zu verzögern. Schließlich war die Gesellschaft in diesem Frühjahr gerade in Auflösung begriffen. Die Gesellschafter schieden noch vor der eigentlichen Gründung aus. 3 Wochen später dann erscheint eine neue Gesellschaft. Nennen wir sie Freiburg 1 neu, die nun doch wieder mitmischen will. Radio Dreieckland schließlich wehrt sich durch einen Widerspruch gegen die völlig unzureichende Sendezeitzuteilung und damit gegen die völlige Kommerzialisierung des regionalen Rundfunks. Ende Juli dann, wir nähern uns der Gegenwart, weist die Landesanstalt für Kommunikation alle Widersprüche zurück, was Radio Dreieckland ermöglicht, den Sendebetrieb aufzunehmen, wenn auch mit allen Beschränkungen, die diese Frequenzvergabe enthält. Die Badische Zeitung hat sich mittlerweile zu der Ansicht durchgerungen, dass Radiomachen momentan doch nicht so profitabel ist wie erwartet und gibt ihre Lizenz zurück, was die Hälfte der verfügbaren Sendezeit freiräumt. Der dritte im Bunde oder in diesem unheiligen Bunde Freiburg 1 neu dagegen, der Vorposten Holzbrings, glaubt nun mehr vom Werbekuchen abzubekommen. Nicht nur, dass diese unter politischer Betrachtungsweise indiskutabel ist, die Medienkonzentration drückt sich hierbei zum Beispiel dadurch aus, dass Holzbrink nicht nur Freiburg 1 zuliefert, sondern mit dem ebenfalls hier zu empfangenen Schwarzwaldradio eng verflochten ist. Dazu kommt noch eine juristische Betrachtung, für die es insbesondere von Belang ist, dass das gegenwärtige Freiburg 1 gar nicht identisch ist mit demjenigen, auf das sich der Lizenzentscheid im Januar bezog. Freiburg 1 neu möchte also mehr Sendezeit. Aber das gegenwärtige Vorgehen richtet sich im Verein mit der Stuttgarter Behörde auch und immer gegen die Tatsache, dass ganz im Gegensatz zu den ökonomischen und politischen Absichten augenblicklich nur Radio Dreieckland, und zwar allein auf der Freiburger Frequenz, sendet. Und so droht aktuell der zwangsweise Stopp für das RDL-Programm noch in der kommenden Woche. Ausgelöst durch die zu erwartende Klage von FR1 neu gegen den jüngsten behördlichen Entscheid. Ich fragte Axel Dessecker vom Freundeskreis Radio Dreieckland zum Stand des Verfahrens und den Aussichten. Erste Frage war die nach den Gründen für die Klage von Freiburg 1.
Ja, das müsstest du eigentlich FR1 fragen, aber nach dem, was die immer sagen, sind sie mit ihren 20 Stunden, die sie täglich schon nach der bestehenden Lizenzentscheidung der Landesanstalt haben, nicht zufrieden. Und ich denke, es liegt einfach daran, FR1 ist ein gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen, das auf Werbeeinnahmen baut, und 4 Stunden mehr sind natürlich auch ein Argument gegenüber den Werbekunden.
Wobei natürlich FR1 überhaupt nicht in der Lage ist und auch sich gar keine Mühe gibt für die Zukunft, diese 20 oder 24 Stunden selbstständig zu füllen. Hat es überhaupt eine Chance bei diesem Klageverfahren gegen die Verteilung der Lizenzen, solange FR1 sich bisher mit dem Holzbrink oder einem anderen Medienkonzern zusammenschließt, um das Programm überhaupt herzustellen?
Ich meine, FR1 hat keine große Chance. Ich halte diese Klage auch juristisch für einen ziemlichen Blödsinn. Ich denke, die machen das einfach deshalb, zum einen, um ein taktisches Spielchen zu spielen, so nach dem Motto, wenn Radio Dreieckland klagt, klagen wir auch. Wir sind selber groß. Und zum anderen ist das so eine Erwägung, die wahrscheinlich wir genauso haben, nämlich, dass es einfach Erfahrungen gibt mit diesen Gremien der Landesanstalt für Kommunikation seit knapp 2 Jahren jetzt, dass man nicht so genau weiß, was bei solchen Sitzungen eigentlich rauskommt und ob die nicht doch irgendwann noch auf die Idee kommen, Entscheidungen, die eigentlich sicher erwartet wurden, doch nochmal rauszuschieben. Das sind einfach Gremien, die sind parteipolitisch nach Proporz besetzt, und ich denke, das spielt eine Rolle bei diesen Entscheidungen.
Es geht also auch um Verzögerung.
Ja, das ist zu befürchten. Und unsere Klage hat einfach die Funktion, diese Verzögerung möglichst zu verhindern, soweit wir das verhindern können juristisch.
Dann gibt es ja noch einen anderen juristischen Strang, der sich unabhängig von den beiden Klagen, die zu erwarten sind, vollzieht, nämlich den Strang des sogenannten Erweiterungsantrags. Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Der Erweiterungsantrag war möglich, sobald Herr Krüger von dem Badischen Verlag einen empörten Brief an die Landesanstalt für Kommunikation geschrieben hat, mit dem er seine bisherige Zulassungsurkunde zurückgereicht hat, weil er es völlig unzumutbar fand, mit Radio Dreieckland auf einer Frequenz senden zu müssen. Ich denke eher, dass es für uns unzumutbar gewesen wäre, mit der Badischen Zeitung auf einer Frequenz zu senden, aber dieses Problem sind wir inzwischen los. Jetzt ist die Situation da, es gibt in Freiburg zwei Frequenzen, die zu vergeben sind, und es gibt nur noch zwei Bewerber, die ein volles Programm von 24 Stunden machen wollen, wobei natürlich bei FR1 das zu relativieren ist. Die wollen eigentlich nur die Pausen ausfüllen, die ihnen der Holzbrink-Konzern in seinem Rahmenprogramm lässt.
Ja, und die Landesanstalt scheint ja, solange FR1 noch nicht sendebereit oder noch nicht sendebereit ist, auch kein besonderes Interesse daran zu haben, diesen Erweiterungsantrag recht bald zu entscheiden, sodass die beiden Frequenzen tatsächlich gefüllt sind mit uns, also mit dem Radio Dreieckland, das bereit ist, 24 Stunden am Tag zu senden.
Das weiß man nicht genau. Wenn man diese Vertreter der Landesanstalt fragt, dann sagen sie einem, dass am 29. August wir auf der Tagesordnung stehen. Und dass Sie erwarten, dass das dort entschieden wird in unserem Sinne. Aber solche Erwartungen hat es schon öfter gegeben und wir können uns nicht darauf verlassen. Zumal es möglich ist, dass die Entscheidung, selbst wenn der Vorstand der Landesanstalt zustimmt, noch durch den Medienbeirat muss. Und der Medienbeirat ist ein Gremium, was mit Vertretern diverser CDU-naher Organisationen besetzt ist. Und wo so politische Erwägungen, die überhaupt aus deren Sicht gegen eine Zulassung für Radio Dreieckland sprechen, sicher noch eine größere Rolle spielen können.
Was würde denn dann konkret geschehen, wenn der Erweiterungsantrag jetzt im August abgelehnt wird oder, was ja eventuell auch ins Haus steht, gar nicht behandelt wird?
Dann würden wir zum einen die Klage gegen die ursprüngliche Lizenzentscheidung weiterverfolgen. Es würde irgendwann eine mündliche Verhandlung geben vor Gericht. Wir hätten, wenn die Landesanstalt über den Erweiterungsantrag so entscheidet, dass sie ihn ablehnt, weiter die Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen. Aber es wäre damit immer noch nicht gesichert, dass wir auch wirklich weiter senden können. Gestern Abend hat die Schwule Welle schon befürchtet, dass sie nächste Woche am Donnerstag ihre Sendung nicht machen kann. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke eher, dass die kritische Phase das Ende der nächsten Woche sein wird, weil da die Frist abläuft für FR1. Und es ist noch gar nicht hundertprozentig sicher, dass wirklich Radio Dreieckland aufhören muss. Wir sind nämlich mit FR1 immerhin darüber einig, dass dieses Klageverfahren jetzt nicht die Funktion haben soll, irgendwelche Sendungen zu verhindern. FR1 kann nicht senden, weil es kein Studio hat, aber wir können senden und wir tun es seit 4 Wochen und wollen das weiterhin tun. Und der Schwarze Peter ist jetzt bei der Landesanstalt. Ne? Die Landesanstalt hat immer gesagt, die Bewerber in Freiburg sollen sich einigen. Jetzt ist zum ersten Mal die Situation da, dass so eine gewisse Teileinigung immerhin da ist, nämlich über die aktuell laufenden Sendungen, dass die weiterhin möglich sein sollen. Und ich erwarte eigentlich von der Landesanstalt, dass sie es zulässt, dass weiterhin gesendet wird und dass sie nicht die Bundespost veranlassen wird, uns den Sender abzustellen.
Gut, soweit der günstigere Fall. Wir können also eventuell einfach weitersenden und im Ende des Monats werden die Erweiterungsanträge positiv beschieden, das heißt der Ausweitung des Sendebetriebs auf die ganze Frequenz. Was ist aber dann der ungünstigere Fall? Und mit welchen Wahrscheinlichkeiten müssen wir mit diesem Fall rechnen?
Der ungünstigste Fall ist der, dass die Post Ende nächster Woche den Sender abstellt. Dann haben wir uns überlegt, ob wir nicht auf dem anderen Sender, der ursprünglich für die Badische Zeitung nach der Lizenzentscheidung vorgesehen war und wo wir ja 2 Stunden hatten, ob wir nicht da einfach weitersenden. Das wird aber wahrscheinlich nicht gehen, weil FR1 auch möglicherweise das verhindern wird. Weiß man nicht genau, wie lange das geht, bis man anfangen kann. Wenn die Landesanstalt unserem Erweiterungsantrag stattgibt, dann rechne ich eigentlich damit, dass es im Herbst, sagen wir mal 1. Oktober jetzt mal eine Spekulation, dass es dann weitergeht mit 24 Stunden. Wenn es noch ungünstiger kommt, dann zieht die Landesanstalt auch dieses Verfahren in die Länge Und dann, denke ich, werden wir sicher versuchen, im Herbst weiterzumachen, aber wir müssen das über einen Antrag beim Gericht erwirken und da weiß man nicht, was rauskommt dabei.
Soweit das Interview. Wem es zu kompliziert geworden ist mit dem Gerangel um die Senderechte, der oder die sei auf die am Sonntag stattfindende Diskussion aufmerksam gemacht. Kommerz auf Megahertz und die Chancen eines freien Radios in Freiburg werden dort Themen sein. Natürlich die aktuelle Gefahr eines Sendestopps auch. Und es gibt reichlich Gelegenheit, sich in die Gespräche einzumischen.
Hans hat sich ein Motorrad gekauft. Unter diesem Titel möchte ich heute die Reihe der Alltagsnachrichten fortführen, wie ich das bereits vor 2 Tagen angekündigt habe. Und nach wie vor habe ich natürlich ein großes Interesse an eurer Meinung. Hans arbeitet in einem Import-Export-Geschäft und hat sich, wie gesagt, ein Motorrad gekauft. Ganz gekauft stimmt so allerdings nicht, weil er noch 36 Monate lang der Bank Kredit und Zinsen zurückbezahlen muss. Gestern war er nun hier und führte uns sein Motorrad vor. Ein Mann braucht ein Motorrad, sagt er. Und ich habe auch Freundinnen, die. Aber Hans ist so begeistert, dass er gerade nicht zuhören will. Er erzählt, dass er sich im Leben immer Ziele setzt und jetzt mal wieder eines davon erreicht hat. Ich kann einfach nicht umhin, ihn daran zu erinnern, dass er Ende letzten Jahres ziemlich bis äußerst heftig über seine beiden noch nicht zurückbezahlten Kredite für a. das weiße Ledersofa und b. einen Videorekorder geklagt hatte. Damals ist nämlich sein Chef beinahe Konkurs gegangen und wie es Konkurse so in sich haben, wäre Hans arbeitslos geworden. Er fand das für seine Kredite sehr schlimm und machte, wie es sonst gar nicht seine Art ist, 250 unbezahlte Überstunden. Hans rettete damit seinen Chef. Die Bank, in deren Aufsichtsrat der Chef sitzt, die hat dann der Firma noch ein bisschen mehr geholfen. Hans meinte gestern, dass er sich jetzt erstmal keine weiteren Ziele mehr stecken kann und vorerst nur abbezahlen und arbeiten will. Arbeiten gehen tut er gar nicht gern. Er findet seine Arbeit mehr als stumpfsinnig, aber das sei vollkommen normal und er kennt niemanden, bei dem oder der es anders wäre. Hans sagt, er ist glücklich. Diese Sorte Glück kennt Hans, wie er meint, erst seitdem er erwachsen ist. Früher wollte er noch Ungerechtigkeiten abschaffen, anders leben und so weiter und so fort. Jetzt sei er Realist geworden. Und entsprechend stecke er sich seine Ziele. Und er philosophiert darüber, und Hans philosophiert sehr gerne, dass es doch komisch wäre, dass dieses Motorrad in Wirklichkeit gar nicht ihm gehöre und es doch in seinem Besitz sei und dass man das dem Motorrad nicht ansehen könne. Als ich ihm daraufhin antworte, dass das mit dem Eigentum doch immer so sei, dass es darum ginge, wer verfügt über was, erklärt er mir, Hauptsache, er kann die Polizei holen, wenn jemand ihm sein Motorrad klauen will. Hans stinkt im Augenblick eigentlich nur, dass sich Elisabeth das Hintendraufsitzen auf das Motorrad und Mitfahren noch nicht traut. Er findet, dass Elisabeth eine merkwürdige Art von Sicherheitsdenken habe. Bei der nächsten Infosendung hört ihr dann die Nachricht, Sabine hat sich verliebt.
Ja, wenn noch was fehlt, ruft an. Das war nämlich, der letzte Beitrag. Also nochmal die Nummer im Studio. Freiburg 0761 31028. Freiburg 31028. Ansonsten waren Sie das, die
Nachrichten von Radio Dreieckland.